Deutschlandfunk. Freistil.
Sind alle soweit?
Eine schamanische Zeremonie im ländlichen Brandenburg. Vier Frauen, zwei Männer und ein schwarzer Hund sitzen um ein kleines Feuer herum. Es brennen Birkenrinde, Zweige und Äste. Sie sind sorgfältig in V-Form aufgeschichtet. Das V ist zum Wind hin geöffnet.
Feuerwochenende. Großvater Feuer. Das ist die große Kraft im Universum, die du meistern musst, wenn du dich auf den schamanischen Weg begibst.
Magisch, mystisch, energetisch? Der neue Schamanismus. Feature von Rolf Kanzen.
Erstmal nur zwei.
Von Großvater Feuer kannst du lernen, wie du deine Ängste überwindest, wie du dir ein echtes Zuhause erschaffst.
Jeder von uns trägt dieses Feuer in sich. Bei manchen sehr klein, bei manchen schon größer. Das Feuer der Sehnsucht.
Von Großvater Feuer kannst du lernen, was es bedeutet, dein Herz in Flammen zu setzen.
Das Feuer der Sehnsucht, wieder nach Hause zu finden. Die Erde ist unser temporäres Zuhause. Aber unser Zuhause ist noch woanders.
Mythen, schamanische Reisen und vieles mehr.
Das Feuer der Sehnsucht.
Freitag 12 Uhr bis Sonntag 16 Uhr. Kosten 270 Euro inklusive Übernachtung im eigenen Zelt oder in der Jurte. Vegetarische Vollwertverpflegung. Ermäßigt 250 Euro.
Mittleres Preissegment auf dem Esoterikmarkt. Engelworkshops kosten meistens mehr, jedenfalls welche mit Channelings, in denen Trance-Medien persönliche Botschaften von Engeln übermitteln. Engelworkshops finden in nach Räucherstäbchen müffelnden Stadtwohnungen statt und es gibt Früchtetee und Aldi-Kekse. Bei der Schamanin Anju ist gesunde Vollwertkost inklusive und die Teilnehmenden trommeln sich bei frischer Luft, warmer Sonne und prasselndem Feuer in eine leichte Trance, machen schamanische Reisen in die nicht alltägliche Wirklichkeit, kurz NAW, manchmal auch Anderswelt genannt, und können dort selbst ihre persönlichen Krafttiere treffen.
Schildkröte, Elch, Bär, Tiger, Einhorn, Schlange.
Oder andere. Schutzengel bleiben ätherisch unzugänglich. Krafttiere sind handfester. Man reist mit ihnen in der NAW herum, quasi transzendente Kumpels. Sie machen stark, bieten Schutz und Hilfe.
Die Welt ist mehr, als unser Primatenhirn begreifen kann.
Die Krafttiere des Autors sollen übrigens Erdmännchen und Adler sein. Beim Adler ist er sich noch nicht ganz so sicher. Er gilt als Tier des Schamanen, gab Anju beim Müsli-Frühstück kritisch zu bedenken.
Jeder, der den schamanischen Weg ernsthaft geht, wird irgendwann mal mit Adler eine Verbindung beginnen.
Später, nach dem Frühstück, flog hoch oben über dem kleinen Feuer ein Brandenburger Seeadler.
Synchronizität korrelierender Ereignisse.
Nennt das der in esoterisch-spirituellen Kreisen hochgeschätzte Psychologe Carl Gustav Jung. Vielleicht ein Zeichen aus der NAW?
Erdmännchen und Adler.
In diesen schamanischen Dimensionen hat man es zu tun mit Wirklichkeiten, die jenseits des Alltagsbewusstseins sind.
Meint der Anthropologe und Schamanismuskenner Wolf-Dieter Storl.
Wir können ein schönes Gelände ganz in der Nähe der Havel benutzen, wo wir ungestört Feuer machen und trommeln können.
Versichert die Ankündigung auf der Homepage von Anju.
Bringe deine Trommel oder Rassel mit, sofern du eine besitzt.
Fast alle haben ihre Schamanentrommel dabei.
Rhythmus nach Gefühl?
Nein, jetzt nicht. Anju dreht sich eine Zigarette. American Spirit Tabak. Zündet sie an und verteilt ruhig den Rauch mit einer Feder.
Das sind alles Gaben, wenn ich räuchere. Ein bestimmtes Krafttier fordert von mir eine bestimmte Gabe. Es fordert von mir auch einen bestimmten Trommelschlag.
Also keine schnöde Nikotinsucht, sondern eine Gabe an die Spirits, an die Geister.
Dieses dichte materielle Feld hilft, dass etwas anderes anwesend sein kann und dass sich Kraft sammelt.
Und dann erzählt Anjo einen vermutlich sibirischen Schamanenmythos.
In einer Zeit vor der Zeit.
In einer Zeit vor der Zeit saßen alle Tierbrüder und Schwestern versammelt im Kreis um Großvaterfeuer. Da war die Eidechse, da war Schildkröte, da war Elch, Bär, Tiger, Schlange, Wal und alle anderen.
Erzählt Anju mit bürgerlichen Namen Anja Gundelach. In Sibirien erlebt derzeit das, was als schamanische Kultur gilt, eine Renaissance, an der zahlungskräftige Touristen aus dem Westen nicht unwesentlich beteiligt sind.
Und irgendwann standen die Zweibeiner auf und verließen den Kreis.
Und irgendwann wurden sie vermisst. Und Großvater Feuer schickte zuerst Eule aus, dann den silbernen Raben. Die schmerzlich vermissten Zweibeiner hatten das Portal des Todes durchquert und lebten nun auf der anderen Seite. Großvater Feuer schickte Rabe als Bote zu den Menschen.
Er sah sie auch da unten, in die Ebene. Und als er in Rufweite war, rief er: Hey Menschen, kommt zurück! Ihr gehört doch zu uns. Kommt in den Kreis zurück. Was macht ihr denn da? Ich bin da, um euch zurückzubringen. Doch in dem Moment, wo er das rief, merkte er, dass aus seinem Schnabel nur ein kam.
Die Menschen hatten das gemeinsame Feuer verlassen, hatten sich von ihrer wahren Herkunft entfremdet, sind nun entwurzelt, haben ihre innere Mitte verloren, ihre Seele.
Möchte jemand irgendwas sagen zu der Geschichte, die wir gerade gehört haben?
Rationalisierung, Digitalisierung, Technik.
Weil wir heutzutage so in einer seelischen Hungersnot sind.
Diagnostiziert der Schamanismus erfahrene Anthropologe Dr. Wolf-Dieter Storm.
Instrumentalisierung,
sehr seelisch verhungert.
Professionalisierung.
Max Weber. Ein Klassiker der Religionssoziologie stellte bereits vor über 100 Jahren fest:
Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet die Entzauberung der Welt.
Das machte die Menschen und die Tiere sehr traurig und stürzte sie in tiefe Verzweiflung.
Das Feuer der Sehnsucht.
Großvater Feuer versuchte zu retten, was zu retten ist. Er bat Adler zu sich, webte ihm Feuer in sein Gefieder und schickte ihn in das Land des Todes, das die Menschen Leben nennen.
Dort, wo seine Krallen den Boden berührten, wurde er zum ersten Schaman.
Und der Adlerschamane blieb bei den Menschen, um sie die gemeinsame Sprache zu lehren, um die Verbindung wiederherzustellen zum natürlichen Leben und zu ihrer Seele.
Gut. Großvater Ameise, oder was ist das für eine?
Bruder.
Bruder Ameise. Schwester. Meine große Familie.
Schamanen und Schamaninnen verstehen sich als Heiler und Heilerinnen, Seelsorger und Seelsorgerinnen, wollen Mittler und Mittlerinnen sein zwischen Tier und Mensch, Natur und Mensch, zwischen nicht alltäglicher Wirklichkeit, kurz NRW, und empirischer Wirklichkeit.
Die Welt ist mehr, als unser Primatenhirn begreifen kann. Es geht viel weiter.
Es geht weiter im dritten Stock einer Großstadtwohnung. Das Wetter erlaubt keine zeremoniellen Feuer im Freien. Anju ruft die Spirits, die Geister. 9 Frauen, 4 Männer und ein schwarzer Hund sitzen auf flachen Polstern eng nebeneinander im Kreis um eine Kerze herum. Rauch durchzieht den Raum. Die Schamanin hat in einigen Schälchen getrocknete Kräuter angezündet. Es riecht nach Salbei und Tabak.
Ich bitte euch heute hier um Hilfe für diese Menschen. Für das, was sie mit in die Zeremonie bringen. Für das, was sie in sich tragen. Und das, worum sie bitten für ihr Leben. Und ich bitte das ganze Leben um Unterstützung und Antwort. während wir diese Zeremonie abhalten.
Die Räucherei reizt ein wenig die Schleimhäute. Anju, die Schamanin, macht einmal im Monat diese geruchsintensive und lautstarke Empfängniszeremonie. Dabei geht es darum, das Universum, die Spirits, Gott, das Leben oder wie immer jemand diese Mächte nennen mag, um Geschenke, um die Erfüllung seiner Wünsche zu bitten.
Eine neue Liebe.
Ein guter Job.
Kein Stress mehr mit der Ex.
Mehr Geld.
Gesundheit, Selbstsicherheit, weniger Drogen, Alkohol.
Anju erklärt, es ginge darum, dass
vieles vom Universum auch auf uns zukommt. Und wir sehen müssen, ja, wo ist es oder wo kann ich dann Ja sagen?
Briefchen mit Wünschen werden in die Mitte des Kreises gelegt. Dann werden die Spirits mit Räucherei, Gesang und Trommeln eingeladen. Zuerst wird gedankt. Den Spirits, also Geistern, dem Universum, Mutter Erde, Vater Sonne, Großvater Feuer, den Baum- und Tiergeistern.
Meistens ist doch der Schamanismus verbunden mit, was man so Animismus nennt, dass man auch tatsächlich Bereiche der Wirklichkeit erschließt und dass man da auch anderen Wesen begegnet, Tieren oder anderen lebenden Entitäten begegnet, von denen man was lernen kann.
Koku von Stuckrad ist kein Schamane, sondern Professor für Religionswissenschaften an der Reichsuniversität Groningen in den Niederlanden und ausgewiesener Schamanismus-Experte.
Ja, ich selber enthalte mich einer Beurteilung dessen, was wahr ist oder was nicht wahr ist.
Er macht teilnehmende Beobachtung. Das heißt, er nimmt teil an den schamanischen Ritualen, analysiert dann das Erlebte und fragt darüber hinaus,
wie wird gesellschaftlich Wissen über die Welt erzeugt? Das ist eigentlich so die ganz basale Frage. Und in diesem Fall dann eben auch Wissen über die verschiedenen Wirklichkeiten.
Forschungsgrundlage ist also das, was die Akteure wissen und mitteilen über das, was sie tun. Alles lebt, versichert die Schamanin Anju. Alles habe einen eigenen Wert. Allen gelte es hin und wieder zu danken. Es geht eine selbstgedrehte Zigarette herum.
Es gibt Räuchergaben, die riechen gar nicht gut. Und ich muss sie aber nehmen, weil es gefordert wird. Und weil sie stark sind, weil sie wirken.
Anju ist sich ganz sicher. Sie folgt nicht ihrem Willen, sondern dem der Geister. Und deren Geruchssinn ist vielleicht etwas beeinträchtigt durch ihre Feinstofflichkeit. Etwas beeinträchtigt. Egal. Der ausgeatmete Rauch wird von den Teilnehmenden mittels Reiherfeder feierlich verteilt. Dabei bitten sie darum, dass ihre Wünsche erfüllt werden.
Gibt es eine Agency oder eine Handlungskompetenz von diesen Geistwesen oder so? Oder ist es nur eine Projektion meines Unbewussten?
Für die Schamanin Anju besteht kein Zweifel. Die Spirits aus der NRW können uns bei unseren Problemen unter die Arme greifen oder Wünsche erfüllen, wenn man sie ernsthaft darum bittet.
Bestellungen an das Universum.
Das bieten auch nicht-schamanische Akteure auf dem Esoterikmarkt bereits seit einigen Jahrzehnten an. Die monatliche Empfängniszeremonie bei Anju ist gratis, quasi ein Appetizer für ihre sonstigen Offerings.
Aura-Reinigung,
spirituelles Coaching,
Trommelbau,
schamanische Reisen,
Sonnenweltfeiern,
komplementärmedizinische Heilungen.
Gegen Honorar bietet Anju wie ihre Schamanenkollegen in vielen deutschen Großstädten dann eine breite Palette anderer Dienste an.
Krafttiersuche,
Extraktionen,
Visionssuche,
Seelenrückholung,
Kontakte mit Ahnen.
Kostenpunkt?
3 Stunden 170 Euro. 60 Euro pro Stunde, alles inklusive Mehrwertsteuer.
Manche nehmen auch 80 Euro die Stunde. Eine Autoreparatur kostet mehr. Und die meisten Schamanen lassen in Honorarfragen durchaus mit sich reden.
Übergangsrituale,
Sterbebegleitung,
Divinationen,
Aufhebung von Schadenszaubern,
Space Clearings.
Die Welt ist mehr als unser Primatenhirn begreifen kann.
Einiges davon begreifen wir im Folgenden noch anhand der teilnehmenden Beobachtung des Autors. Zuerst einmal
Space Clearing.
Also, wenn ein Raum oder ein Haus schlechte Vibrations hat, ungute Gefühle auslöst, das kennen wir alle.
Es gibt ganz offensichtlich den Effekt, dass Seelen manchmal hier hängen bleiben, also einfach nicht in die Welt gehen, in die sie als Seele gehen sollten, und dann hier herum geistern.
165 Euro für Wohnungen bis 60 Quadratmeter. Ab 3 Euro pro Quadratmeter. Grundstück extra.
klassischerweise die Gespenster. Also es gibt Seelen, die einfach hier hängen bleiben und dann eben hier irgendwo rumhängen.
Rumhängen und rumspuken wie in Poltergeist Teil 1 bis 3. Leider konnten wir Kai Görlich, er ist studierter Biologe und arbeitet in der Wissenschaft, nebenberuflich ist er schamanisch tätig, leider konnte der Autor ihn nicht zu einem solchen Clearing begleiten, aber er heilte vielleicht, dazu später, die äußerst schmerzhafte Schleimbeutelentzündung in seiner Schulter.
Ist mir eigentlich egal, ob das authentisch ist oder nicht, ist authentisch für mich. Und wer heilt, hat recht. So, dieser Spruch ist schwer zu widerlegen.
Wer Seele und Körper heilt und glücklich macht, wer Sehnsüchte stillt, hat recht.
Schwer zu widerlegen.
Bei Anjo gehört zum Angebot eine Mischung aus Psychotherapie, spirituellem Coaching, Lebensberatung, Empowerment, Heilung von Körper und Seele und immer auch Sinnfindung, Erfüllung von Sehnsüchten.
Feuer der Sehnsucht, wieder nach Hause zu finden.
Nach Hause. Ins Glück, in den Mutterleib, in eine Einheit ohne Konflikte, ohne Widersprüche, in die Alleinheit.
Ins ozeanische Gefühl eines allumfassenden Gefühls, welches einer innigen Verbundenheit des Ichs mit der Umwelt entspringt.
So versteht es Sigmund Freud und verband dieses große Glücksgefühl schnöde als
Regression.
Flucht ins reine Lustprinzip, losgelöst vom Realitätsprinzip. Doch dieses
allumfassende Gefühl der Verbundenheit
mit der Natur, mit allen Menschen, mit Schwester Ameise, mit allem, leider ist es nicht alltagstauglich, meint Freud. Immer wieder schlägt das Realitätsprinzip zu und die lustvolle Ganzheitserfahrung geht flöten. Was bleibt ist
das Feuer der Sehnsucht.
Die Energiequelle der religiösen Bedürfnisse,
spekuliert Sigmund Freud, der, hätte er Schamaninnen wie Anjo gekannt, ihnen erbarmungslos das Etikett Hysterikerin verpasst. Auch die Schamaninnen Sibiriens wurden pathologisiert, als Forschungsreisende und Missionare im 18. Jahrhundert auf sie trafen. Mit Krafttieren plaudern, verlorene Seelenteile in der Anderswelt suchen, Besetzungen beenden, Krankheiten heilen, das passte nicht ins wissenschaftliche Weltbild der Aufklärer. Schamanen gingen bestenfalls in zivilisationskritischer Manier
zurück zur Natur,
als primitive, als kindliche, edle Wilde durch. Ethnologen, viele noch heute, erklären kurz und bündig
Phylogenese gleich Ontogenese.
Hier also?
Stammesgeschichte der Menschheit gleich Entwicklung des einzelnen Individuums.
Am Animismus, in der Beseelung aller Dinge, ist der Fortschritt an den Schamanen vorbeigegangen. Inakzeptabel, weil unheimlich waren und sind Trancen, in die sich Schamanen versetzten, um Kontakt aufzunehmen zu den Geistern.
In Deutschland ist dieses Wort ja sehr negativ konnotiert. Dass wir zu allen lebendigen Wesen auf dieser Welt einen Zugang haben, wenn wir in Trance gehen.
Ethnologen und Religionswissenschaftler setzen Trance oft gleich mit Ekstase. Beides steht für
mentales Heraustreten aus dem Körper. Intensives, außerkörperliches Erleben.
Bereits wer ausgelassen tanzt, lange joggt, hyperventiliert in der Kirche, inbrünstig Psalmen oder im buddhistischen Kloster Mantras singt, kann in leichte Trance geraten.
Rhythmus nach Gefühl.
Trommeln funktioniert auch.
Ja, das ist also der Grundfaktor der Erzeugung eines anderen Bewusstseinszustands.
Manche nehmen dazu halluzinogene Stoffe. Ich nicht, ich arbeite nur mit der Trommel und mit Tabak. Ich habe gelernt, dann diese Trance zu kontrollieren und auszurichten. Und in dieser Trance habe ich einen Zugang zu anderen lebendigen Wesen, egal wer das ist, ob das jetzt der Hund ist, der neben mir liegt, oder die Pflanze, die hier wächst, oder ein Tier, das sich mir nähert in seiner unmateriellen Form. Das wird dann Spirit genannt oder Krafttier.
Rhythmus nach Gefühl.
Guck mal, ich gebe einen vor.
Schneller.
205 bis 230 Schläge pro Minute.
Rhythmische Erregung beeinflusst die elektrische Aktivität in vielen Sinnes- und motorischen Zonen des Gehirns.
Ist in der Literatur zum Schamanismus zu lesen. Deshalb könne es eigentlich jede und jeder schaffen, schamanisch in die NAW zu reisen.
Was ich immer sage ist, wenn ich merke, es gibt ja immer Menschen, die einen Widerstand haben, da sage ich immer, also nehmt es als Spiel. Versucht nicht drüber nachzudenken, ist das Realität oder nicht. Nehmt es mal einfach als Erfahrungsspiel. Also ich mache das jetzt, ich lege mich hin, die Trommel kommt, ich mache dieses Ding und gucke, was passiert.
Gut. Gucken, was passiert. In Berlin-Prenzlauer Berg in der Heilpraktikerpraxis der Schamanin Katja Neumann. Hier treffen sich Menschen zu schamanischen Reisen, unter ihnen der Autor. Die abgebrannten Kräuter, wahrscheinlich Tabak und Salbei, kämpfen energisch gegen den etwas strengen Geruch eines in die Jahre gekommenen schwarzen Hundes an. Der Hund liegt ganz entspannt zu Füßen der Schamanin, die 7 Teilnehmerinnen und 3 Teilnehmer auf Yogamatten. 3-mal reisen sie pro Abend in die NRW.
20 Euro plus 30 Euro für eine knapp halbstündige Einführung für Neulinge.
Ungeübte, meint Katja, sollten zuerst in die untere Welt reisen, nicht in die obere. Dazu sollten sie sich in einer Art Traumreise einen Zugang vorstellen, eine Höhle, einen hohlen Baum oder dergleichen. Ein Klient erzählt, sie reise immer durch den Abfluss des Waschbeckens nach unten.
Tunnel ist ein ganz guter Hinweis. Ich sage immer, naja, geht auch anders. Also es geht irgendwie nach unten. Eine Treppe oder ein Tunnel nehme ich auch mal als Hinweis. Nach oben ist schon anders. Es kann auch durch die Wolken gehen oder ich kann fliegen.
Nein, erst mal nach unten. In die untere Etage der NRW, zu den Wurzeln. Indigene Schamanen konstruieren sich die nicht alltägliche Wirklichkeit als Baum. Die westlichen Schamanen meistens auch.
Ja, eigentlich gar keine Konstruktion, sondern Jahrtausende Erfahrung.
Okay, keine Konstruktion, keine Fantasiewelt, sondern Erfahrung. Eine andere Wirklichkeit, so real wie die empirische. Schamanisch Tätige sind in dieser Frage etwas empfindlich.
Eine untere Welt, eine mittlere Welt und eine obere. Die mittlere Welt ist sozusagen die energetische Sicht dieser Welt, in der wir jetzt reden. Hauptsächlich Naturgeister, also die Sicht der Märchen eigentlich. Also wenn ich meinen Bewusstseinszustand in einem tiefen, finsteren Wald verändere, dann kann ich dort, wenn ich geübt bin, eben die Naturgeister sehen. Und das wären dann aus den Märchen die Elfen, Zwerge, Humboldt-Stilzchen, solche Dinge. Dieser Lebensbaum, der ist quasi mehr oder weniger universell. Also unten die Wurzeln, der mittlere Stamm und oben die Krone.
Die mittlere Welt zu besuchen, Elfen, Zwerge, Rapunzel, ist nicht ungefährlich. Naturgeister sind amoralisch und nicht ganz leicht in den Griff zu kriegen. Anders die untere Welt. Bei den Wurzeln sind die netten und hilfreichen Krafttiere gut erreichbar für 90% der Reisenden.
Meiner Ansicht nach, jeder, der im Zug sitzt und tagträumen kann, wenn er aus dem Fenster guckt, kann diese schamanischen Reisen machen, im Prinzip.
Im Prinzip, meint Kai Görlich einschränkend. Er ist ein sehr erfahrener Reiseführer, weil es eben immer wieder Menschen gibt, die irgendwo stecken bleiben.
Jetzt ist die Frage, erlaube ich mir, so viel Kontrolle abzugeben oder vermeintliche Kontrolle? Erlaube ich mir, da auf meine inneren Sachen zu stoßen? Weil das wird ja, notwendigerweise wird das ja passieren. Komme ich überhaupt in diese Ebene hinein?
Die Schamanin Katja Neumann fragt in die Runde, welche inneren Sachen sie mit Hilfe ihrer Krafttiere klären wollen. Dann räuchert sie noch ordentlich, nicht wegen des Hundes, es gehört zum Ritual, und fängt an zu trommeln. 15 Minuten lang, während die Reisenden mit bedeckten Augen auf ihren Yogamatten liegen. Danach tauschen sich die Reisenden aus. Eine Teilnehmerin berichtet, dass ihre Krafttiere, ihre Spirits, bereits freudig auf sie gewartet haben und mit ihnen in die obere Welt gereist sind zu ihrer Geistführerin. Eine andere hat Erzengel Gabriel getroffen und eine dritte weiß nach einer Konsultation der Spirits definitiv, dass sie auf halbe Stelle geht und in ihrer restlichen Zeit als Katzentherapeutin arbeiten werde. Der verkopfte Autor dieser Sendung hat zunächst völlig versagt, um dann beim zweiten Durchgang vorsichtig unten nach Adler Ausschau zu halten. Adler sei sein Krafttier, hatte ihm einmal ein Medium durchgegeben, das ansonsten Engel und Einhörner channelt, aber, was Krafttiere anbelangt, vielleicht nicht über ausreichend Expertise verfügte.
Ja, das ist ein Problem. Bestimmte Männer tendieren dazu, natürlich immer die großen, kräftigen Tiere zu haben. Ja, und bestimmte Ladies tendieren immer zu was anderem. Ne?
Auch in der NRW wird gegendert. Und Adler ist peinlich nah dran an den großen, kräftigen Männertieren. Die schamanischen Heiler Sibiriens haben es da leichter. Sie wissen um ihr Krafttier.
geheilt wird mit dem Bären. Da wird nicht mal groß nachgedacht.
Wenn man jetzt den traditionellen Schamanismus erstmal sich anguckt, der ist schon seit es Ethnologie gibt oder Anthropologie, Ende des 19. Jahrhunderts Thema wissenschaftlicher Forschung. Und gerade Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auch wichtige Forschungen in Russland dazu, bevor die Schamanen auch verfolgt wurden. Also noch echte Schamanen gab sozusagen.
Schamanismus gleich Technik der Ekstase.
Mircea Eliade machte sich in den 1950er Jahren auf die Suche nach archaischen Mustern aller Religionen und fand sie im Schamanismus. Eliade, so Kritiker, stehe in einer romantischen östlich-christlichen Tradition, in der Mutter Erde aufklärungs- und zivilisationskritisch verehrt wurde.
Technik der Ekstase.
Schamanismus sei überall auf der Welt zu finden, versicherte Eliade. Er fand in der ethnologischen Literatur vieles, was irgendwie zu seinem Konstrukt von Schamanismus passte.
Ein Containerbegriff. Sehr viel Heterogenes passt hinein.
Und bastelte daraus eine anthropologische Konstante, etwas, was im Wesen des Menschen und damit den Anfängen aller Religionen zugrunde liege. Er essentialisierte und universalisierte den Schamanismus als eine Art religiöser Basisstruktur.
Auf jeden Fall nicht eine uralte Geschichte, sicherlich alt, aber nicht eine anthropologische Konstante.
Mircea Eliades Buch war sehr erfolgreich und prägte die Wahrnehmung von dem, was vereinheitlichend Schamanismus genannt wurde. Und der wurde nun überall auf der Welt entdeckt. In Mittel- und Südamerika, im europäischen Hexenwesen, neuerdings, dem völkischen Zeitgeist entsprechend, auch bei Kelten und Germanen. Die 35.000 Jahre alten Felsbilder von Lascaux in der französischen Dordogne sollen belegen.
Der Cro-Magnon-Mensch des Jungpaläolithikum beherrschte die Technik der Ekstase, verließ seinen Körper und flog davon.
Die Welt ist mehr, als unser Primatenhirn begreifen kann.
Vielleicht flog schon das Neandertalerhirn in die NRW. In den 1960er Jahren wurde der Schamanismus populär. In den USA mit Beginn des New Age, ausgehend von Ethnologen, die indigene Akteure aufsuchten und bei ihnen genau das entdeckten, was Eliade zuvor als Schamanismus definiert hatte.
Technik der Ekstase.
Wer heilt, hat recht. So, dieser Spruch, der ist schwer zu widerlegen.
Und wer authentisch mit indigenen Schamanen in die Anderswelt reiste, in die NRW, hat auch recht.
Weiße brachen seit den 1960er Jahren auf zu indigenen Menschen in aller Welt, die sie als Schamanen identifizierten. Sie gaben ihnen Geld oder Geschenke, nahmen an Ritualen und Zeremonien teil, aßen Pflanzen mit halluzinogenen Wirkungen, zum Beispiel Ayahuasca, kotzten, weil ihnen schlecht davon wurde, kifften, trommelten und bestätigten Eliade und seine Schamanismus-Konstruktionen.
Der Schamane ist der Spezialist einer Trance, in der seine Seele den Körper zu Himmel- und Unterweltfahrten verlässt.
Und was findet man in diesen Dimensionen? Da findet man eben Geister. Und das ist kein Glaube, sondern das ist Erfahrung. Und Schamanen sind die, und eigentlich jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Aber bei Schamanen ist diese Fähigkeit besonders ausgegeben. Und sie wird bei den Naturvölkern, sagen wir mal Sibirien, Indianern,
Dr. Wolf-Dieter Stoll konnte als Anthropologe in den USA und in aller Welt das Schamanentum beobachten. Er ist auch Ethnobotaniker und hat viele Bücher über Pflanzen geschrieben.
Von Heilkräutern und Zauberpflanzen.
Naturrituale.
Pflanzendevas.
Ich bin Teil des Waldes.
Sein Zugang geht über die Sinne.
Blatt riechen, fühlen. Wie fühlt sich das an? Ist das glatt? Ist das behaart? Und dann die Schönheit sehen, die Geometrie und auf einmal wird das Sehen zu einer Art Schauen und man kommt dann dahin, wo die Pflanze anfängt irgendwie zu leuchten und man kommt in die ätherische Dimension.
Und irgendwann zeige sich dann der Spirit, der Geist der Pflanze. Zuerst vielleicht nur ein kurzes Aufblitzen, dann ein Bild. Und wer eingestimmt habe, höre vielleicht den Pflanzengeist ganz leise flüstern. Und wer über das Erspüren der Pflanze sich selbst vergisst, meint Wolf-Dieter Stoll, gerät vielleicht in einen Bewusstseinszustand, der es ihm möglich macht, ein wenig mit dem Pflanzengeist zu plaudern.
Und das ist keine Sache des Glaubens oder etwas, was man noch, wie schön das wäre, sondern das ist Wirklichkeit auf einer anderen Ebene.
Reisen zu den Spirits. Wer zu verkopft, kontrollfreakig, zu linkshirnhälftig dominiert ist, bei dem klappt der Besuch der nicht alltäglichen Wirklichkeit vielleicht, wenn in der Hitze der Schwitzhütte sein Primatenhirn die Arbeit einstellt.
Kann ich mal näher ran? Die Schwitzhüttenzeremonie soll nach der Lakota-Lebensweise von der weißen Büffelkalbfrau ist die gekommen. Und das ist halt eine Weisheit der Prärie-Indianer, die dort in Nordamerika leben.
Kannst du was dazu singen?
Wayankie, Wayankie.
Wir haben einen Indianer kennengelernt, einen Halbblut-Indianer, der hier lebt in Süddeutschland. Und bei dem haben wir 12 Jahre lang gelernt. Und da werden eben auch regelmäßig Schwitzhütten gemacht.
Dann war Frank Feuermann, schichtete in einer sehr ausgefeilten Zeremonie den Holzstoß auf. Heute macht ein anderer den Feuermann unter Franks Anleitung.
Wo die Steine über das Feuer heiß gemacht werden, bis sie glühen, um dann in die Schwitzhütte gebracht zu werden. Eine kleine Grube, die ausgehoben ist, in die dunkel abgehängte Schwitzhütte. Ja, wo sie im Stockduster ist, wo man die Hand vor Augen nicht sieht. Da werden die glühenden Steine reingebracht.
Vorher werden die Steine, die Großväter, wie sie genannt werden, rituell begrüßt. Es werden Gaben, Tabak und Kräuter ins Feuer geworfen. Es werden Wünsche der Teilnehmer in einer Zeremonie in bunte Briefchen verpackt. Die 6 Frauen und 4 Männer werden sorgfältig abgeräuchert, bevor sie in der Schwitzhütte verschwinden. Die beiden Hunde, der Schwarze war etwas nervös, nicht.
Eine ganz einfache Sache, die durchzuführen, aufzubauen, Wasser, Luft, Erde, Feuer.
Auf allen 4 krabbeln alle fast nackt in festgelegter Reihenfolge in die flache Hütte, die an den Mutterschoß erinnern soll, setzen sich im Schneidersitz dicht an dicht auf die Erde. Die ersten 4 Steine liegen in der Mulde, weitere 12 werden gebracht. Die Tür, so heißt die Abdeckung, geht zu. Dunkel ist es. Die Steine glühen. Wasser wird aufgegossen. Sehr viel Wasser. Neulingen wie dem Autor wird spätestens jetzt klar, es wird heiß. Sehr heiß.
4 Runden hat man in der Schwitzhütte. Meistens werden in den 4 Runden die Steine verteilt. Also wenn ich jetzt 40 oder 50, 60 Steine habe, dann kommen eben 12 Steine immer pro Runde in die Schwitzhütte.
Aus der Sauna kann man raus, sich abkühlen und wieder hinein, wenn man will. Hier nicht. In den USA endeten Schwitzhütten für Manager schon mal tödlich.
Die erste Runde ist ja auch dazu da, um sich selber zu reinigen. Man schwitzt aus, was man so mitgebracht hat. Man lädt die geistige Welt eigentlich mit ein, die dann da ist. Man kann sie zwar nicht sehen, aber manchmal kann man es spüren oder sich die vorstellen im Dunkeln. Davor liegen ja die erhitzten Steine, die auch oft glühen. Es wären die sogenannten Tierverbündeten eingeladen oder Krafttiere.
Irgendwann, der Schweiß läuft, der Rücken schmerzt, die Hitze brennt, Fragen kommen, was soll das alles? Irgendwann geht dann doch die Tür auf frische Luft, dann bringt der Feuermann 12 neue Steine. Räucherkraut wird auf die Steine gestreut, dann Wasser, jede Menge.
Kann man dann in der 2. Runde für sich selber etwas erbitten oder darum beten, was einem gerade so am Herzen liegt. Und viele kommen ja auch zur Schwitzhütte, um einfach wichtige Sachen für sich selber zu klären.
Wer es nicht mehr aushält, legt sich, wenn er Platz findet, hin. Auf Mutter Erde ist es kühler. Dann endlich geht wieder die Tür auf. Einige Becher mit energetisiertem Wasser zum Trinken machen die Runde.
Danach kommen wieder neue Steine rein und die 3. Zeremonierunde beginnt. Und da hat man auch mal Zeit, für andere zu bitten.
Reihum. Mit der Hitze sinken die Kontrollen. Frank erzählt irgendetwas von Mutter Erde, der Büffelkalbfrau Tatanka singt indianisch. Egal, einfach nur sitzen, ruhig atmen, den Schweiß laufen lassen, durchhalten. Und plötzlich entstehen Bilder, Tagtraumbilder, Kindheitsbilder, sehr deutlich. Wenn es im Gehirn wärmer wird, können lebhafte Fantasien entstehen, wie Fieberfantasien. Leider kein Krafttier.
Inzwischen kann man noch alte Lieder singen an der Hütte.
Tür auf, eine Runde Wasser zum Trinken.
Die vierte, letzte Runde ist nochmal so eine Dankesrunde für alles, was so da war.
Und irgendwann, so nach 2-3 Stunden, das Zeitgefühl ist längst verloren, irgendwann
riecht man raus aus der Schwitzhütte und dann ist man einfach neu geboren. Der Geist wird klar. Viele haben ganz zartes Gesicht bekommen. Manche sagen, oh, siehst du jung aus, ist unglaublich, was da so passiert.
Also ich finde sehr bemerkenswert immer, wie ruhig der Geist wird, wenn man aus so einer Schwitzhütte kommt.
Inga veranstaltet mit Frank Schwitzhütten in Brandenburg.
Zum Selbstkostenpreis 35 Euro für Holz, Nutzung des Geländes.
Wenn der Himmel dann dunkel ist und die Sterne leuchten und man kommt da raus, alle Sorgen, die man vorher hatte und diese Unannehmlichkeiten des Alltags sind plötzlich verschwunden.
Und ein kleines Geschenk für den Feuermann. Hinterher gemeinsames Essen.
Als ich dann meine ersten Schwitzhütten gemacht habe, muss ich sagen, da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht und gemerkt, da gibt es noch was anderes.
Die Welt der Spirits, der Geister, der Ahnen, der Geistführer, der Krafttiere, die sich im Fall des Autors hartnäckig weigern aufzutauchen. Vielleicht stört sie ein wenig der Exotismus.
Echte Schamanen werden aus Sibirien eingeflogen.
Echte Indianerweisheit für moderne Westler, die den Rest der Woche am Computer sitzen.
Echte schamanische Seelenheilung für Rucksacktouristen tief im südamerikanischen Dschungel.
Die Frage der Authentizität, des Kulturraubs, wenn man so will, auch der Kolonisierung des indigenen Schamanismus durch westliche Praktizierenden und so weiter, das spielt unterschwellig immer eine Rolle.
Beobachtet der Religionswissenschaftler Koku van Stuckrad. Das Schema der westlichen Aneignung ist etwa folgendes.
Weißer, kolonialer Zivilisationskritiker, von Beruf vielleicht Ethnologe, reist zum edlen Wilden.
Erwartet tief authentisches, spirituelles, ganzheitliches Wissen.
Konstruiert sich das Beobachtete so zurecht, dass er findet, was er will.
Gibt edlem Wilden Geld und Anerkennung.
Der wird nun ein authentischer, edler, wilder Schamane.
Bei dem der weiße Zivilisationskritiker
sich zum postkolonialen Schamanen ausbilden lässt.
Von dem der postkoloniale, edle, wilde Schamane zu lernen hat, was von ihm erwartet wird.
Und er wird noch edler, wilder und authentischer.
Ich nenne das auch nicht Neoschamanismus, sondern modernen europäischen oder nordamerikanischen Schamanismus.
Wer heilt, hat recht.
Wer ganzheitlich heilt, hat ganz und gar recht.
Kai Görlich heilt schamanisch ganzheitlich.
In der Regel frage ich immer nach, also meine Spirits, also meine Lehrer oder meine Krafttiere, ist das jetzt die richtige Methode? Was soll ich da jetzt machen?
Der Autor fragt während des Interviews, ob er und seine Spirits nicht etwas gegen seine heftig schmerzende, ledierte linke Schulter machen könne. Kai Görlich zündete Kräuter an. Ohne die läuft ja gar nichts. Ließ den Autor sich in seiner mit Trommeln, Federn, Rasseln nett ausstaffierten Schamanenecke im Keller niederlegen, trommelte tanzend in Trance um ihn herum und sang wie bei Winnetou am Lagerfeuer. Der schamanisch Tätige berührte ihn mehrmals, dann hustete er viermal kraftvoll auf die linke Schulter. Fertig. Organisch sei alles okay, erfuhr der Autor. Er solle nur mehr Sonne in sein Herz lassen. Bald waren die Schmerzen wie weggeblasen. Ob es an der schamanischen Behandlung lag oder an der Kortisonspritze der Orthopädin, lässt sich nicht eindeutig klären.
Also Heilung war immer schon ein wichtiger Aspekt schamanischer Arbeit, aber jetzt in diesem Spektrum, in dem das heutzutage im Westen praktiziert wird, gibt es auch ganz starke Überlappungen mit dem alternativen Heilungssektor, Therapiebereich und so weiter, Psychotherapie, Körpertherapien. Die Arbeit mit dem inneren Kind, praktisch 1:1 umgesetzt mit der Seelenrückholung.
Seelenrückholung.
Ich glaube, wir haben alle die Tendenz, in traumatischen Situationen Persönlichkeitsanteile von uns abzuspalten. Je nachdem, wie weit die weg sind, kann man die zurückholen und man kann sich wieder zusammenfügen. lassen oder auch das dann selber machen.
Die Schamaninnen wie Anju reisen mit ihren Krafttieren in die NAW, suchen die abgespaltenen Seelenteile und reimplantieren sie, indem sie sie symbolisch ins Scheitelchakra einhauchen.
Schadenszauber abwenden.
Ich habe öfter Leute vor mir sitzen, die einen Schadenszauber bekommen haben.
Dann geht sie in Trance, macht sich mit ihren Krafttieren auf den schamanischen Weg und findet zum Beispiel in Westafrika die Ursache dafür, dass eine deutsche Schülerin mit afrikanischer Mutter,
dass sie kurz vor ihrem Abitur ins Koma gefallen war für 2 Tage, dann ist sie wieder aufgewacht, hat ihr Abitur gemacht und danach kam die Psychose. Das, was sie aufgefangen hatte, war ein Fremdeinfluss von einer Person in Afrika, ich weiß nicht genau, wo die ist, aber die war in der Wüste und das war eine Frau, die Rituale macht mit dem Ziel, afrikanische Frauen, was sie für afrikanische Frauen hält, wieder nach Afrika zu bringen.
Und dann macht Anju ihre Zeremonien. Ohne die geht gar nichts. Nimmt Kontakt auf mit der Verursacherin des Fluches und überredet sie zur Rücknahme.
Es war möglich zu verhandeln, es war auch nicht schwer. Und das Schöne war, dass es ihr dann tatsächlich auch wieder gut ging.
Sterbebegleitungen.
Wenn ich von Schamanismus keine Ahnung hätte und sterben müsste, ich würde mich begleiten lassen. Es gibt nicht so viele, die da so einen Beistand geben.
Anju begleitet Sterbende und dann postmortem deren Seelen. Ein Beispiel: Für eine unheilbar krebskranke Frau reiste Anju zunächst in die Anderswelt.
Es ist jemand erschien, der kein Aussehen hatte, aber den ich als Vater bezeichnen möchte. Es war eine Stimme, die dann gesagt hat, es war wie so ein Beherrscher der Unterwelt. Aber es war dann klar, dass er die Führung übernahm und er sagte, es wird eine Nussschale erscheinen, wie so eine Walnussschale. Und diese Walnussschale wird dich hinüberbringen.
Jedenfalls wusste nun die todkranke Frau, was mit ihr geschehen würde. Sie sei deshalb beruhigt und friedlich gestorben, versichert Anju, die auch bei deren Sterben spirituell anwesend war. Anju half der Seele der Verstorbenen noch in die Nussschale. Diese ist dann
losgeschwebt und ist dann nach unten gekippt und ein Teil von ihr ist nach oben gegangen, etwas Nichtmaterielles, und ein anderer Teil nach unten. Und in dem Moment habe ich aufgehört, weil ich dann merkte, hier endet meine Kompetenz.
Hier endet die Übergangszeremonie. Die Seele verschwindet im Licht. Die meisten Schamanen sind überzeugt, sie reinkarnieren, kommen in der einen oder anderen Form zurück aus der NRW, der Anderswelt, der Welt der Ahnen oder wohin sie auch immer verschwinden.
Extraktion.
Also man kann sich das so vorstellen, ich liege neben der Klientin, dem Klienten am Boden. Wir berühren uns an 3 Punkten am Körper. Und ich reise für denjenigen, der da liegt. Ja, also der da kommt oder die da kommt, muss im Prinzip gar nichts machen.
Julia Rehn ist schamanisch und wissenschaftlich tätig. Die hauptberufliche Sozialpädagogin schreibt an einer Doktorarbeit über die Heilwirkungen schamanischer Behandlungen.
Das Vorgehen ist klassisch. Also ich halte mich da stringent sozusagen an die Foundation-Geschichte.
Die Foundation for Shamanic Studies, kurz FSS, gibt es seit 40 Jahren.
Pro Jahr 300 schamanische Seminare, 150 bis 200 in Europa.
Die Zahl der Teilnehmenden bewegt sich nicht in den Tausenden, sondern Zehntausenden.
Schreibt der Vorsitzende Roland Urban. Unter ihnen Julia Rehn. Sie hat eine Ausbildung beim FSS absolviert. Wie gelernt, klärt sie, bevor es losgeht mit der Heilung, die Anliegen ihrer Klientinnen.
Und mit denen gehe ich auf eine diagnostische Reise, ungefähr von 15 Minuten, und befrage meine Spirits, ist das dran, diese Anliegen zu bearbeiten? Und dann komme ich zurück nach diesen 15 Minuten und bespreche das mit der Klientin, mit dem Klient. Und wenn er oder sie einverstanden ist, dann mache ich das.
Extraktion.
Das Gegenteil von Seelenrückholung. Etwas haftet an, ist zu viel und muss weg.
Zum Beispiel Nackenverspannung. Ja, sehr weit verbreitet. Und da sitzt meistens ein uneingeladener Gast drauf. Die Betroffenen fühlen sich dann immer verspannt. Da ist irgendwas. Und das kann man relativ zügig ablösen. Das spüren die direkt. Stehen auf und denken, oh, gelöst.
Julia Rehn kann sehen, welche Wesenheiten sie extrahiert.
Ja, aus dem ganzen Kriechtierbereich ist da viel dabei.
Eidechsen, Krokodile, Schlangen.
Julia Rehn extrahiert sie nebenberuflich. Sie lernte das beim FSS.
2 Tage Basiskurs, 150 Euro. Wochenend fortgeschrittenen Seminare, je 280. Aufbauseminar 4 Tage, 490. Ausbildung 3 Wochen, je 990 Euro plus Kost und Logis.
Der FSS lehrt den Core, den Kernschamanismus. Entwickelt hat ihn der im Februar 2018 verstorbene Anthropologe Michael Horner.
Core-Schamanismus besteht aus den transkulturell beobachtbaren bzw. universellen grundlegenden Prinzipien und Techniken des Schamanismus.
Es ist eine methodische Quintessenz, würde ich sagen. Den Rest muss man sich sehr erarbeiten.
Kai Görlich ist CSC, Certified Shamanic Counselor beim FSS.
Core-Schamanismus beruht auf der expliziten Anerkennung der Realität von Geistern sowie der Existenz zweier Wirklichkeiten, der alltäglichen und der nicht alltäglichen.
Das sind einige schamanische Techniken, die Michael Hanna in Kontakt mit indigenen Völkern gefunden hat, bei denen die Foundation Erlaubnis hat, sie zu verwenden.
Die FSS bringt Ordnung in die NRW. So machen das westliche Wissenschaftler.
Entzauberung der Wiederverzauberung durch Rationalisierung der NRW.
Ein interessantes Detail des ganzen neoschamanischen Spektrums ist, dass praktisch alle wichtigen Repräsentanten des neoschamanischen Spektrums mindestens einen Master in Ethnologie haben oder eine Doktorarbeit geschrieben haben.
Auch Michael Horner, der Erfinder des Core-Schamanismus.
In letztere tritt man mittels Veränderung des Bewusstseinszustandes ein. Es ist dort, wo der Kontakt mit den Geistern zur Gänze möglich wird.
Der Demokratisierungsansatz, das Öffnen des Schamanismus für alle, das ist das, was Hanna ausmacht.
90% Reiseerfolg bei schamanischen Reisen, 10% Versager.
Vielleicht klappt es beim Basisseminar Der Weg des Schamanen. Einführend informierte der Certified Shamanic Counselor, kurz CSC.
Der Schamanismus ist uralt, universell, transkulturell, wesensmäßig verankert. Kein Glaube, sondern Ekstasetechnik, keine Religion. Core-Schamanismus ist eine Version für Westler.
Es nahmen teil
Ingenieure, Maurer, eine Rechtsanwältin, Ärztin, andere medizinische Berufe, Lehrerin, Krankenpfleger, ein Journalist, 6 Männer, 8 Frauen, ein Hund.
Eher Hündchen. Es musste draußen auf Herrchen warten. Herrchen hatte als Krafttier Hirsch und konnte gleich in der 2. Runde auf ihm reiten. Doch alles der Reihe nach.
Räume einer Yogaschule. Yogamatten, Buddha im Flur, Meditationskissen, Kräutertee, keine Kekse.
In der Raummitte die obligatorischen qualmenden Kräuter. Weißer Salbei und Tabak.
Trommeln, Rasseln, Klanghölzer.
Damit wurde erst einmal ordentlich Krach gemacht. Tanzen war erlaubt, sogar singen, jauchzen und schreien. Das volle Programm, also Trommeln, Rasseln, Singen, Schreien und Tanzen, klappte allerdings erst später. Nach der Lockerungsübung,
1. Runde,
sollten sich die auf Yogamatten liegenden Reisewilligen, dank Trommelbegleitung in leichter Trance, einen Kraftort aussuchen als Start- und Landeplatz mit Höhle, einen hohlen Baum etc. Dann sollten sie mit mindestens 200 Trommelschlägen pro Minute Geräuschantrieb
2. Runde.
Durch die Öffnung in die untere Welt reisen. Zuerst sollten sie durch einen engen, dunklen Gang kriechen, dann würde sich vielleicht eine lichte Höhle auftun, dort könne man sein Krafttier treffen. In der Nachbesprechung stellte sich heraus, fast alle hatten es geschafft. Die Versager, ein Programmierer und der verkopfte Autor. Einige fragten, ob sie sich ihr Krafttier vielleicht nur eingebildet hätten, es sei so klischiert. Egal, sie seien auf dem richtigen Weg, meinte der CSC.
3., 4., 5. Runde.
Animistische Sensibilisierung, Steinorakel, Partnerübung, was kann mir ein Stein sagen?
Bad Vibrations.
Ausgehend vom Autor stellte eine offensichtlich schamanistisch erfahrene, äußerst wohlgenährte Teilnehmerin fest.
Miese Ausstrahlung.
Gruppendynamik kennen wir. Einer wird ausgegrenzt, um alle auf Linie zu bringen. Der Leiter macht weiter mit einer wechselseitigen Krafttiersuche in der NRW. Ich suche dir dein Krafttier, du mir meins. Rachegelüste des Autors. Mit Bad Vibrations will er der Dicken eine fette Kröte als Krafttier verpassen. Doch der Leiter hat etwas anderes vor. Keine Partnerübung mit ihr. Er sucht mit Geräuschantrieb Trommel, nun für den Autor dessen Krafttier in der NAW, nimmt es, wie er später erklärt, auf den Arm und haucht es ihm durchs Kronenchakra ein.
Erdmännchen. Touché.
Dann folgt noch eine schamanische Reise zum Geistführer in die obere Welt. Der Geistführer des Autors heißt übrigens Kolonko. Andere fanden Engel. Anhänger der FSS berichten in ihren Büchern darüber, dass man dort Jesus, Maria, das höhere Selbst und das innere Kind finden könne, also Wesenheiten aus dem Christentum und der tiefen Psychologie C.G. Jungs.
Die Welt ist mehr, als unser Primatenhirn begreifen kann.
Zum Schluss des Kurses gibt es noch eine von einem Gruppenritual begleitete schamanische Demonstration des CSC. Seelenrückholung und Extraktion bei einer dünnen Freiwilligen. Dann noch eine Urkunde.
XY hat am Basisseminar der Foundation for Shamanic Studies Europa der Weg des Schamanen vom bis in teilgenommen. Das Seminar, Gesamtstundenzahl 16, bietet berufsbegleitende Supervision und fokussiert auf die Übermittlung schamanischer Heiltechniken.
Manche nennen das Plastikschamanismus oder Urban Shamanism oder solche Populärschamanismus. Also Ethnologen, die echten Schamanismus ihrer Meinung nach untersuchen, haben da sehr starke Meinungen drüber.
Der Religionswissenschaftler Kokku von Stuckrad meint, abwertende, negative Bewertungen über den Neoschamanismus wie die von Hartmut Zinser und anderen Religionswissenschaftlern.
Protestbewegung gegen die Defizite eines naturfernen, fremdbestimmten Lebens.
Halluzinatorische Wunscherfüllung.
Leiden an der Normalität.
Kollektiv veranstaltete Regression in eine Wunschwelt.
Gemeint sind die schamanischen Reisen in die NAW.
Weil wir heutzutage so in einer seelischen Hungersnot sind. Wir sind ja seelisch verhungert, dass wir fast jeden Junkfood annehmen. Und dann gibt es so welche, die unter Illusionen sind, die dann denken, ah, ich bin Schamane, die werden auch gut bezahlt davon. Also das sind so Scharlamanen, würde ich sagen. Scharlamanen, also das ist nicht ernst zu nehmen.
Scharlamanen.
Der Anthropologe und Schamanismuskenner Wolf-Dieter Stoll meint, es gäbe sie. Echte Nahrung, authentische Schamanen.
Es geht viel weiter.
Er hat gelegentlich selbst Kontakt mit Naturgeistern, mit Feen, Zwergen und Elfen.
Wie kann man wieder Kontakt finden? Einfach mal ein bisschen aus dem Trott aussteigen, anhalten. Einfach mal so, auch wenn man hier im Beruf ist und im Büro sitzt, in der Mittagspause mal ein Gänseblümchen anschauen. Absichtlich barfuß gehen, ganz bewusst die Sonne spüren. Und so kommt man ganz allmählich, also mit homöopathischer Dosierung, wieder in diese Verbundenheit. Im Gegensatz zu der Entfremdung, die Menschen heute empfinden, ja.
Jeder von uns trägt dieses Feuer in sich. Bei manchen sehr klein, bei manchen schon größer. Das Feuer der Sehnsucht.
Das Feuer der Sehnsucht nach einer Balance zwischen Mensch und Natur, Rationalität und Gefühl, Geist und Seele.
Das Feuer der Sehnsucht.
Die Sehnsucht nach der Anderswelt, die ausstrahlt auf diese, in der niemand allein ist, in der man mit seinen Krafttieren herumstreifen und seine Geistführer um Rat fragen kann, in der man sich sicher und geborgen weiß.
Magisch, mystisch, energetisch – der neue Schamanismus von Rolf Kanzen. Es sprachen Frauke Pohlmann, Axel Gottschick und Gregor Höppner. Ton und Technik Daniel Dietmann und Kiwi Eddy. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger.
Habt ihr dazu Fragen? Sonst würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pinkelpause.
Produktion Deutschlandfunk 2018.